ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ah, Wärme, reichlich Sonne und vor uns die beiden Gemüsebeete, in denen wir wieder etwas pflanzen und aussehen wollen. Was kann es Schöneres geben, Martina, oder?
Ernten, würde ich sagen. Dass einfach alles schon reif ist und wir ernten und essen können. Aber ich fürchte, bevor wir pflanzen und säen, müssen wir heute mal ein bisschen aufräumen. Es sieht ganz schön chaotisch aus hier.
Ja, so ist das. Und wie wir in unseren Beeten vorankommen, das hört ihr ja alle zwei Wochen in diesem NDR-Garten-Podcast in der ARD-Audiothek. Und heute haben wir auch wieder einen Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten im Gepäck. Es geht darin um neue Buchssorten, die besser mit einem Pilz zurechtkommen, der dem Buchs ja ganz schön zusetzt. Jetzt aber erst einmal ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Alles Möhre oder was? Mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR Niedersachsen.
Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und wir sind natürlich wieder zu dritt. Mit dabei ist Claudia Heger, unsere Gartenexpertin. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, dann Claudia, was steht heute auf dem Arbeitsplan? Also wir haben ja einige Zeit verstreichen lassen und hier an den Beeten nichts getan. Das hat man auch gesehen, nicht wahr, Martina? Also da waren so ein paar Pflanzen dabei, da waren wir uns nicht sicher. Haben wir die da reingebracht oder die Natur?
Absolut. Und nachdem ich ja letztes Jahr ein bisschen was rausgezuppelt habe, was dann Ringelblumen, glaube ich, waren am Ende, habe ich mich diesmal nicht so ganz getraut und wir haben auf dich gewartet, Claudia. Aber das Ergebnis ist jetzt eine einzige grüne Hölle, würde ich es mal sagen.
Na, grünes Höllchen vielleicht, aber Hölle, okay.
Ja, grüne Hölle sieht anders aus. Ja, das hat ordentlich einen Schuss gemacht. Wir haben ordentlich Regen gehabt vorher. Jetzt wird es allerdings trocken und wir müssen zusehen, dass wir die Bewässerung reinkriegen. Aber um die reinzukriegen, müssen wir natürlich erstmal mit den ganzen Beikräutern hier aufräumen.
Was ist denn da so in den Beeten?
Ja, Saudistel habe ich gesehen, Melde, die Ringelblume hat sich ziemlich ausgebreitet, die können wir auch nicht alle stehen lassen. Dann das kanadische Berufskraut, da sehe ich hier zwei Pflanzen.
Moment, kanadisches Berufskraut?
Ja, kanadisches Berufskraut. Das ist ein Eisenbahnfolger, der ist früher mit den Getreidelieferungen mitgekommen und den gibt es mittlerweile überall. Kennt man, wird ziemlich hoch und blüht grün, ganz unscheinbar. Schmal und hoch und kriegt nachher so wie kleine Pusteblumen und versät sich im Prinzip überall über den Wind. Es gibt kaum Gärten, wo das nicht vorhanden ist und es hat sich hier halt auch ausgebreitet.
Also mit der Bahn hier zu uns nach Niedersachsen gekommen, Martina? Irre, was Pflanzen alles so machen?
Ich finde, es hätte es verdient, einfach irgendwo anders zu wachsen. Aber wenn es sich jetzt aussät und unscheinbar blüht, dann, naja, nehmen wir es mal raus, wa?
Machen wir. Soll ich das alles rauszuppeln? Was meint ihr?
Das machen wir gemeinsam, dann geht's schneller, weil es ist eine ganze Menge hier.
Obwohl die Beete ja nur 2 Meter mal 1,20 Meter klein oder groß sind, also 2 haben wir ja davon, aber es sammelt sich ordentlich was an. Ich sage ja immer, ganz schnell ist nichts getan, also dann los geht's.
Auf jeden Fall und wir haben nicht nur die Beikräuter, sondern der Spinat fängt jetzt an zu blühen, der Spinat, den wir letztes Jahr vor dem Winter gepflanzt haben. Wir haben ihn schon geerntet, war super lecker, aber jetzt fängt er an zu blühen, das heißt, wir können ihn nicht mehr essen, wir können ihn untermulchen, hast du gesagt, Claudia, ne? Und dann, was haben wir noch, den Feldsalat ist wirklich jetzt in die Blüte gegangen und hat Mehltau, der muss raus und jetzt blühen auch tatsächlich beide Petersilienpflanzen, das heißt, die werden jetzt giftig oder sind schon giftig, die müssen wahrscheinlich auch raus oder wir lassen sie stehen und passen auf, dass niemand davon isst.
Also ich würde die Petersilienpflanzen ruhig stehen lassen, wenn die blühen. Das ist eine schöne Insektenweide. Man sollte bloß nicht mehr von essen.
Gut, dann auf geht's, ab in die Knie und rein mit den Händen ins schöne Grün. Was nimmst du dir vor, Martina? Diese Wilddistel oder was war das für eine Distel, Claudia? Saudistel.
Neben den Saubohnen wächst die Saudistel. Ich nehme die Distel, die kann ich gut erkennen, weil die wächst direkt neben dem Spinat und Vorsicht. Nicht, dass wir da wieder das Falsche rausnehmen. Aber die piekst noch nicht, ne?
Nein, wird später erst.
Oh, mit einem Ruck, Martina, du hast es wirklich drauf. Und ja, sie sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber kommt bei uns auf den kleinen Komposthaufen.
Der Komposthaufen hinter den anderen Blumen, ne? Dürfen wir nur nicht verraten.
Ja, das ist unser Geheimnis. Also ihr habt das jetzt mitbekommen, aber sonst sagen wir es keinem. Ja, das geht ja ruckzuck. Das ist jetzt aber keine Distel, die du da gerade in den Händen hast, Martina.
Nee, aber das Zeug wächst auch im Rasen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir es nicht ins Beet gepflanzt haben.
Okay, messerscharf, richtig geschlossen. So, Claudia, was hast du gerade da am Zuppeln?
Ich habe gerade den Feldsalat rausgeschmissen. Der ist voller Mehltau. Aber er hat sich schon versät. Es kann durchaus sein, dass im Laufe des Sommers wieder welche aufläuft. Also eigentlich ruht er jetzt über Sommer und wird dann so ab Juli, August wird er wieder auflaufen.
Ja, bei uns läuft ja so einiges auf. Also auch vergessene Kartoffeln, die treiben schon wieder super durch. Und natürlich auch die, die wir beim letzten Mal hier in den Boden gebracht haben, ganz frisch.
Und hier wächst ein Gänseblümchen. Wollen wir das drin lassen oder nehmen wir das auch raus? Das bleibt drin. Das bleibt drin, okay.
Gänseblümchen soll schön blühen. Weiße Blättchen in der Mitte, die gelbe Mitte. Ganz toll. Und daneben ist auch eine, was ist das, eine Erdbeere?
Naja, das wird wieder so eine komische Wildnis, ist keine Erdbeere. Aber die Blätter erinnern dran, ne?
So, Claudia überlegt, was es sein kann. Blutwurz ist das. Hört sich aber auch nett an. So, der kleine Handgrubber flitzt hier durchs Beet. Claudia rupft mit geschickten Händen alles raus, was jetzt nicht mehr da reingehört. Und in wenigen Minuten sieht das hier schon wieder ganz anders aus. Richtig aufgeräumt. Vorsicht bei den Saubohnen, Claudia.
Die Saubohne, die ist durch den Spinat ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Der Spinat hat der die ganzen Nährstoffe weggenommen. Vielleicht erholt sie sich noch, ansonsten ist es nicht so schlimm, dann kommt da was anderes hin.
Aber wir haben ja noch 4, 5 andere Saubohnen hier stehen.
So, ich gehe jetzt hier an die Ringelblumen mal ran, ne? Weil das ist zu viel. Also kommt komplett raus.
Okay, Ringelblumen, auf Wiedersehen. So, und manches, was hier aus unseren Beeten verschwinden soll, findet eine neue Heimat. Martina, was machst du damit?
Das pflanze ich erstmal ein und gucke, was passiert.
Also die Ringelblumen.
Die Ringelblumen, genau. Bevor wir sie jetzt alle wegtun, pflanze ich die vielleicht noch rein, wo Platz ist. Und wenn es nichts wird, weil es schattig ist, dann macht's auch nichts.
Die Ringelblumen muss man nicht ganz entfernen, die sind noch nicht in Blüte und die kann man gut als Mulch liegen lassen. Mulchen bedeckt den Boden und dann bleibt es darunter feucht.
Wenn es geregnet hat, genau. Also es ist nicht alles verloren. Was haben wir denn da? Eine kleine Tomate aus dem vergangenen Jahr?
Das ist ja, sieht wirklich aus wie eine Tomate. Ne? Wahrscheinlich hier lagen ja ein paar zerdetschte Tomaten auf dem Boden, die wir nicht rechtzeitig abgeerntet haben und scheinbar hat die sich ausgesät. Claudia, kann das sein?
Ja, das sind selbstversäte. Also die Tomatensamen sind teilweise sogar nicht so frostempfindlich. Also die überleben normalerweise den Winter auch und keimen dann im nächsten Frühjahr. Ne? Bloß sie sind halt ein bisschen später als die, die wir im Haus vorgezogen haben.
Können wir die dann essen oder ist das so wie mit Zucchini oder Gurken, Kürbis, dass man da vielleicht vorsichtig sein soll im nächsten Jahr aus eigenen Samen?
Nein, also bei Tomaten ist es nicht problematisch. Es kann sein, dass die Sorte nicht die ist, die ich da gepflanzt habe. Aber die Tomaten kann man alle durchaus essen.
Also unsere alles Möhre oder was Beete sind wahre Wundertüten, was wir hier alles entdecken. Noch eine Tomate. Mensch, Martina, unter den Pflanzen, die rauskommen, ist schon wieder was Neues, ganz Tolles zu sehen. Unser kleines Gartenparadies, es ist wirklich sehr schön.
Wir haben zum Vorbereiten heute, bevor wir neue Dinge machen können oder einpflanzen können, gehört auch, dass schon etwas reif ist, nämlich die Radieschen. Und damit die Möhren Platz haben, die wir da drunter gesät haben, können wir jetzt schon mal nicht nur Beikräuter rausholen, sondern auch ernsthafte Radieschen ernten.
Ja.
Ralf.
Ja, dann machen wir das mal. Machen wir ein Blättchen mal zur Seite. Wo sind denn die Radieschen? Da weiter vorne, also man sieht die Radieschen.
Ah! Hier sind ganz viele.
Ja, sie gucken schon so oben so rot raus. Oh, das ist ja
perfekt. Die sind noch nicht alle so groß. Ein bisschen vorsichtig, damit wir die Möhren nicht rauszuppeln. Aber, oh oh. Ich habe erst gedacht, das ist Unkraut, aber die Radieschen sind so groß geworden.
Ja, und man muss sagen, jetzt auch im zweiten Beetjahr bei uns, es macht nach wie vor Spaß, Martina, nicht?
Auf jeden Fall, besonders wenn man schon so früh im Jahr was ernten kann. Hier, oh, das ist ja ein Oschi. Ich würde sagen, wir nehmen die raus, bei denen wir sehen, dass was dran ist, ne? Die anderen können wir ja noch ein bisschen drin lassen.
Ja, die lassen wir noch ein bisschen durchschnaufen. Ah, da hast du noch ein paar entdeckt. Hier ist auch noch was, na, die sind noch ein bisschen klein. Okay, ja, das hier ist gar kein Radieschen. Naja, bleibt drin. Da kommt so das Jäger- und Sammlergefühl so ein bisschen in einem hoch, oder?
Auf jeden Fall. Und es kommt so ein bisschen auch das Gefühl, also es wachsen Radieschen, die von den Blättern, okay, es ist schon unterschiedlich, ne? Aber daneben wächst eine Melve, hat Claudia vorhin gesagt, und die müsste raus, weil das ist alles viel zu dicht. Muss man aber aufpassen, dass man nicht aus Versehen doch was Ernsthaftes hier rausnimmt.
Oh weia, das erste Beet hat sich ja total verändert. Da ist ja nur noch ein Bruchteil von dem drin, was noch vor einer halben Stunde drin stand.
Da kommt jetzt die Milpa rein, beziehungsweise die erste Komponente der Milpa, nämlich der Mais. Den habe ich schon vorgezogen. Und je eher der einwurzelt, desto schneller wächst er dann. Und wir machen das dies Jahr so, dass wir ihn erst mit den Bohnen versehen, wenn er so mindestens so 60, 80 Zentimeter hoch ist.
Also Milpa hatten wir ja beim letzten Mal auch schon mit in dem anderen Beet. Und wir können ja noch mal ganz kurz für all diejenigen, die es nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, erläutern, aus welchen Pflanzen besteht eine Milpa und was ist so der Hintergrund?
Die Milpa ist im Prinzip eine Mischkultur, die ist schon sehr, sehr alt. Die Maya haben die schon gekannt und die Azteken. Und das ist eine Mischung aus Mais, aus Stangenbohnen bzw. Bohnen. Also ursprünglich sind die Bohnen alle Stangenbohnen und aus Kürbis.
Und die drei Pflanzen, die ja, begünstigen sich gegenseitig. Und das bringt halt den großen Vorteil, dass die Milpa ordentlich Ertrag dann liefert.
Genau, die Stangenbohnen halten sich praktisch am Mais hoch fest und die düngen den Boden über die Knöllchenbakterien und der Kürbis, der beschattet praktisch den Boden und hält die Feuchtigkeit im Beet. Und man hat da auf engstem Raum im Prinzip drei verschiedene Ernten zu erwarten.
Fantastisch, was die Natur nicht alles bieten kann. So, und wenn wie bei uns hier ab und zu mal eine Walnuss im Beet auftaucht, die da eingebuddelt ist, dann fragt ihr euch vielleicht, wie ist die da hingekommen? Das habe ich doch nicht gemacht. Claudia, wer hat denn Spaß daran, eine Walnuss oder mehrere Walnüsse im Beeten zu vergraben?
Das sind meistens die Eichhörnchen. Die legen natürlich immer Vorrat an, so viel, wie sie gar nicht verbrauchen können, weil sie einige Verstecke auch dann vergessen. Ja, und das sind dann die vergessenen Verstecke. Da kommen die Nüsse dann hoch und da sollte man sofort nachgraben, weil die Walnuss, wenn die erstmal größer ist, kriegt man sie nicht mehr raus. Und Walnuss wollen wir nicht haben, weil es wird ein Riesenbaum und da haben wir nur noch Schatten.
Und Martina hat was Tolles in den Händen.
Ich habe das noch im Bild gefunden. Es sieht aus wie eine Mischung aus Acker-Schachtelhalm und Rosmarin. Was ist das?
Das ist bitteres Schaumkraut. Viele sagen auch Springkraut dazu, weil wenn die Hülsen trocken werden, dann springt der Samen im Prinzip ganz weit weg. Das hat man häufig in Mulch, wenn man so Rindmulch aus dem Sack kauft. Da ist häufig der Samen mit drin und das wächst sehr gerne so im sauren Milieu, weil die meisten Rindmulche, die sind aus Nadelholz und das ist sauer. Und die verbreiten sich aber dann auch ganz gerne im Gemüsegarten.
Also raus damit.
Raus damit, genau. Am besten noch, bevor es richtig in den Samen geht, weil dann springt es in alle Richtungen.
So, Claudia hat jetzt das Beet oder den Mittelpunkt des Beetes ausgemacht mit Zollstock und Augenmaß, sagen wir mal so, weil in die Mitte soll jetzt die Milpa. Und jetzt hat Claudia schon den Mais in der Hand. Und ehrlich gesagt habe ich vorhin schon gedacht, als du das mitgebracht hast, dass das wieder Lauch ist, weil es auch wieder so nach Grashalm aussieht. Und unser Lauch im vergangenen Jahr sah ja auch einfach nach Gras aus. Aber es ist Mais, es ist kein Lauch und kein Gras.
Ja, ich kann aber was dazu sagen. Es gehört in die große Gruppe der einkeimblättrigen Pflanzen, genauso wie das Gras. Also Mais ist ein Gras, ne? Und Lauch ist auch eine einkeimblättrige Pflanze, ist also sehr nah damit auch verwandt.
Als hätte ich es geahnt, ne?
Ja, irgendwie hängt alles irgendwie mit irgendwas zusammen oder so, nicht? Und du hast unten, da wo die Erde dran ist an deinen Maispflanzen, ja, da hast du drumherum, also das ist mal in Toilettenrollen ausgepflanzt oder ausgesät.
Ja, weil die Rollen so eigentlich zu hoch sind, schneide ich die in der Mitte einmal durch, ne, dass sie halb so groß sind. Dann stelle ich die irgendwo unten auf, drücke da die Erde rein, möglichst mit einem kleinen Untersetzer, den man wegziehen kann, sonst rieselt es unten raus. Also man muss es einmal schön verfestigen und dann kommt einfach ein Maiskorn da rein, dann wird das wieder in gespannte Luft gebracht. Und dann fängt das an zu wachsen. Und so haben wir im Prinzip Töpfe, die verrotten. Da brauche ich also keine fertigen Töpfe zu kaufen. Das fällt doch sowieso bei jedem Haushalt von alleine an.
Ja, am Ende bleibt die Toilettenpapierrolle übrig, die abgerollte. Also nur dieser Pappkern sozusagen. Ja, wunderbar. Jetzt aber rein damit ins Beet.
Also letztes Mal hatten wir ja drei Maispflanzen, an denen die Bohnen wachsen sollten. Dieses Mal machen wir vier. Und Claudia hat jetzt hier so ein Viereck ins Beet gemalt quasi in die Erde und ich würde sagen so 70 mal 70 oder 60 mal 60, eher 70 mal 70 ist dieses Viereck und an die Ecken kommt jetzt jeweils eine Maispflanze, damit das alles ein bisschen stabiler ist als im vergangenen Jahr wahrscheinlich, ne? Weil unsere Milpa letztes Jahr ist ja so leicht zusammengebrochen, weil der Mais nicht stark genug war.
Also früher hat man das immer so gemacht, da hat man die Stangenbohnen immer zwei zusammen, also auf 80 cm Abstand, dann in der Mitte zusammengehalten und dann kam oben eine Querstange drauf, damit das Ganze stabil bleibt. Nun haben wir hier nicht so viel Platz, dann machen wir nur zwei Stangen pro quer und da wir hier auch nicht tief in die Erde gehen können mit den Stangen können wir nicht so tief gehen, weil es hier ziemlich schotterig ist. werde ich hier praktisch 4 Stangen im Karree nehmen und die in der Mitte praktisch zusammenhalten. Und dann werde ich am Ende, wenn das dann steht, eine Spannleine drüber machen und die mit einem Zelthering einmal quer und einmal längs verspannen, damit das nicht umfallen kann, ne, damit das stabiler ist. Und das verankern wir in der Erde und nicht im Rand, also hier in dem Holzrahmen, sonst geht der irgendwann mal kopheiß da, wenn es zu windig wird.
Ja, wir lernen ja auch dazu. So, jetzt kommen erstmal die Maispflanzen schön an jeweils eine Ecke des Vierecks.
So, und weil es jetzt doch relativ trocken war die vergangenen Tage, müssen wir also ordentlich hier Wasser ins geschaufelte Loch für den Mais füllen, damit das alles schön anwächst. Und Claudia haut auch noch eine Schippe organischen Dünger drauf, damit der Mais diesmal schön wächst. Nicht so klein bleibt wie im vergangenen Jahr.
Die Maispflanzen waren also bislang im Gewächshaus. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu sonnig für die ist. Vielleicht irgendwie, wenn ihr habt, einen Strauch oder irgendwas, so ein Rest davor als Schattierung, ne? Oder ein Vlies drüber decken.
Warum können die dann so plötzlich die Sonne nicht ab? Müssen die dran gewöhnt werden, oder?
Hinter Glas kommt kein UV-Licht an. Und wir haben ja jetzt bei Sonne im Prinzip schon jede Menge UV-Licht. Und UV-Licht ist das, was für uns Menschen auch gefährlich ist. Aber die Pflanzen brauchen das zum Wachstum. Aber sie sind das noch nicht gewöhnt, weil sie ja die ganze Zeit hinter Glas waren und kein UV-Licht bekommen haben.
Und was passiert sonst jetzt mit ihnen?
Ja, sie werden einen Sonnenbrand kriegen.
Sonnencreme?
Nein, das nutzt nichts. Nein, die wird sich erholen. Die werden dann unten praktisch neue Triebe machen und dann werden die dann auch der Sonne entsprechend wachsen. Also das ist kein Problem.
Nicht, dass der Mais uns Hautkrebs kriegt.
Nee, ist beim Mais eher unwahrscheinlich. Der Mais ist letztes Jahr nicht so hoch geworden, weil die Bohnen zu früh gesät wurden. Die haben den Mais dann im Prinzip überholt. Und jetzt wollen wir dem Mais einen kleinen Vorsprung lassen.
Faire Startbedingungen. Um die Pflanzen kommt wieder so eine kleine Mulde, eine Wassermulde, damit das Wasser hinterher nicht überall hinläuft, sondern nur da, wo es hin soll. Nicht wahr, Ralf?
Ja, Gießmulde hieß das, glaube ich.
Gießmulde, naja, ihr wisst ja, was ich meine. Weil, vielleicht erstmal zum letzten Mal, weil im Prinzip müssen wir auch unsere Bewässerungsanlage anschließen. Ne? Das machen wir später, damit wir hier ein bisschen effizient und effektiv gießen können und nicht so viel Wasser verschwenden.
Das ist ja so eine Tröpfchenbewässerungsanlage und da kommt dann aus diesen kleinen Schläuchen tatsächlich immer nur da Wasser raus, wo ein Loch im Schlauch ist. Und genau dort an dem Loch, da haben wir dann die Pflanzen. Das heißt, wir werden diese Bewässerungsanlage hier so einbauen, dass eben überall, wo die Löcher sind, die Pflanzen stehen. Ja, und optimaler und sparsamer kann man eigentlich gar nicht bewässern.
Weil das habe ich auch letztes Jahr gelernt, man soll ja am besten den Garten dann gießen zum Taupunkt, also wenn die Luft maximal mit Wasser gesättigt ist. Oder so.
Genau richtig.
Bam.
Dann kann keine Verdunstung stattfinden, die in die Luft geht, sondern das Wasser, was ich aufbringe, das geht alles in den Boden.
Aber Martina würde nie ohne Bewässerungsanlage zu diesem Zeitpunkt wässern, denn das ist wann, Claudia?
Morgens um 4, sagt Martina.
Ja, ist richtig. Im Sommer, so Juni, um Juni rum, ist das morgens um 4. Aber es reicht, wenn das passiert, solange der Garten noch im natürlichen Schatten ist. Aber auf jeden Fall morgens, weil dann hat sich das über Nacht abgekühlt. Ne? Abends ist Quatsch, weil abends ist der Boden noch so lange warm. Der kann bis nachts um 12, selbst wenn die Sonne untergegangen ist, kann der Boden noch viel zu warm sein. Der kühlt sich im Prinzip erst zum Taupunkt ab und deswegen ist der Taupunkt praktisch da, wo es dann losgeht. Ne? Aber heute gibt es ja Bewässerungscomputer, heute kann man das alles automatisch regeln.
Außerdem würde ich sehr wohl um 4 hierher kommen, um zu gießen. Ja. Vielleicht nicht jeden Tag.
Aber nur, weil dir die Beete so am Herzen liegen.
Nur, wenn die Erdbeeren reif sind. Bevor du dann kommst.
Okay, dann weiß ich ja, was ich dann irgendwann Mitte Juni machen muss. Ganz, ganz früh aufstehen.
Besser ist. Einmal gießen, reif, los, hopp. So, Claudia, wir sind jetzt an dem anderen Beet und ich habe hier schon mal so per Hand ein bisschen vorgezuppelt. Ich habe versucht, auch zwischen den Radieschen und den Möhren was rauszuziehen, aber ich hatte schon Angst, dass ich dann auch die kleinen Möhrchen, die sind ja so zart, damit rauskatapultiere. Deshalb wächst da noch ein bisschen Beikraut zwischendrin. Meinst du, geht so oder wollen wir mit der Hacke nochmal durch?
Ich werde das nochmal genauer in Augenschein nehmen. Die Radieschen sind eigentlich schon viel zu groß. Ne?
Aber die haben nicht alle Früchte dicket oder haben nicht alle Radieschen, Früchte, Knollen.
Wenn sie zu eng stehen, dann bilden sie keine Knollen aus. Deswegen, wer Radieschen wirklich sparsam aussehen möchte, der setzt so alle 3 Zentimeter ein Korn und dann hat das Radieschen auch Platz rundherum zu wachsen. Es ist natürlich sehr mühsam beim Aussehen. Oma hat es früher einfach so in die Reihe gemacht und hat aber rechtzeitig dann gesehen, wenn die kleinen Radieschen rauskommen, dann hat sie alle anderen, die also nicht auf 3 Zentimeter waren, die hat sie dann praktisch rausgezupft. Die sind jetzt schon ein bisschen zu groß, die nehmen teilweise die Möhren schon noch mit, ne? Aber die Möhren sind da drunter gekommen, also das ist, die sind schon zu erkennen.
Also alle Radieschen raus, egal ob was dran ist oder nicht.
Genau.
Okay, dann müssen wir hier nochmal nacharbeiten. Ich glaube, jetzt habe ich nämlich schon eine Möhre mit rausgezogen.
Die habe ich ja dichter gesät. Man kann die notfalls auch umpflanzen. Also Möhren, wenn in dem Stadium kann man auch umpflanzen.
Meinst du, pflanze wieder ein?
Martina entwickelt sich zur Möhrenretterin. Sie pflanzt alles, was ja mit rausgeflogen ist beim Ernten der Radieschen, fein säuberlich wieder ein. Oh Martina, das hast du schön gemacht.
Na, wir können ja nicht unser Podcast-Gemüse hier verkommen lassen.
Nein, jedes Pflänzchen ist uns ganz, ganz viel wert. Und Claudia, zwischen den Erdbeeren, da wächst ja noch unser Knoblauch. Muss der nicht irgendwann mal weg, weil die Erdbeeren werden ja irgendwann reif, dann schmecken die nachher nach Knoblauch?
Nein, das tun die nicht. Keine Angst. Es wäre viel schlimmer, wenn wir Erdbeeren jetzt mit Mist düngen würden. Dann schmecken die Erdbeeren nämlich nach Mist. Nein, bei Knoblauch keine Angst. Der Knoblauchgeruch kommt ja nur raus, wenn man die Pflanze verletzt. Und der bleibt im Prinzip bis im Sommer, Spätsommer. Dann macht er einen großen Blütenstiel und oben ist eine Knospe. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Zipfelmütze unten, wie so ein Kopf mit Zipfelmütze drauf. Und das dreht sich so nach unten nachher. Und irgendwann geht er dann auf und blüht. Aber bevor er blüht, kann man ihn rausziehen, aber man kann ihn auch noch blühen lassen. Er wird dann irgendwann gelb und dann kann man die Knolle dann rausziehen. Also das ist erst so im Sommer, Spätsommer der Fall dann.
Dann warten wir also noch ein bisschen. So, und Martina hat die Radieschen alle beisammen. Na, hast du schon Appetit auf so ein leckeres weiß-rotes Radieschen?
Ja, ich würde sagen, die müssen erstmal ordentlich gewaschen werden und einige haben doch auch Wurmstiche. Also gerade die Kleinen sind ganz schön aufgefressen. Ich glaube, das wird nicht so richtig was. Müssen wir ein bisschen aussortieren, aber die Großen sehen schön aus. Und ich habe mich gefragt, die sind eben halb rot, halb weiß. Und ich dachte, sind die vielleicht nicht reif, ne? Wie so eine rot-grüne Tomate. Aber Claudia hat gerade gesagt, nee, die sind so, das muss so.
Ja, wenn es so muss, nehmen wir es so hin. Claudia, wir wollen ja jetzt auch noch ein bisschen düngen. Was für einen Dünger nimmst du da?
Das ist ein organischer Volldünger. Im Großen und Ganzen ist das Hornmehl. Also ist sehr fein, wird sehr schnell abgebaut. Dann ist Gesteinsmehl drin, also für die Spurennährstoffe. Und dann sind auch Pilzsporen für die Mykorrhiza drin.
Das heißt, wir wollen auch Pilze hier im Beet haben?
Pilze sind überall. Aber das sind Pilze, die im Prinzip in Symbiose leben mit den Pflanzen. Und zwar die meisten unserer Kulturpflanzen sind auf Pilze angewiesen. Das heißt, ohne Pilze können die gar nicht wachsen.
Ist ja ein Ding. Also wir haben überall Pilze im Beet, unter dem Beet und da wächst alles wunderbar miteinander. Hättest du das gedacht?
Ja, schon.
Na, super, ich stehe wieder da. Okay, ja dann munter ran ans Düngen.
Der Minze gönne ich auch ein bisschen was, weil Minze ist auch, die wächst ja sehr stark, die braucht auch ein bisschen Dünger. Und bei den Erdbeeren kann man jetzt im Prinzip auch schon ein bisschen Dünger dran machen. Ne, die ist zwar in der Blüte, also das kann man auch hinterher noch machen, aber das ist ein ganz langsamer Dünger, der wird nicht vor 14 Tagen dann an die Pflanze rankommen und dann ist die Erdbeere in Blüte und dann wird sie den Dünger auch brauchen.
Na wunderbar, da freuen wir uns dann auf die Erdbeerernte. Also wir haben ja auch hier eine Reihe Zwiebeln im Beet und für meine Verhältnisse würde ich sagen, sehen die schon so aus, als wenn die raus könnten. Also gucken schon oben aus dem Boden raus, die richtige Zwiebel, die sieht man schon, sieht schon auch saftig aus, aber du meinst, die sollten noch im Beet bleiben.
Ja, weil die machen noch eine Menge Photosynthese, weil das Laub noch richtig kräftig grün ist. Und solange das Laub kräftig grün ist, wird die Zwiebel immer dicker. Und erst wenn das Laub von alleine dann gelb wird und nachher so trocken ist, dass man also sieht, da findet keine Photosynthese mehr statt. Erst dann werden sie rausgenommen und dann ist das so, dass man die dann vorsichtig mit der Grabegabel anhebt. Und dann rauszieht aus der Erde, ne? Vorsichtig rausziehen. Der Stiel ist dann eingetrocknet und dann kann man die sogar zu Zöpfen flechten und kann die irgendwo im Trockenen und Schatten dann lagern und dann kann man die nach und nach verbrauchen.
Also okay, warten wir auch da noch ein bisschen.
So, in unserem anderen Beet herrscht jetzt auch mehr Ordnung. Die Möhren liegen frei, sind schön umhakt worden. Claudia, was passiert hier jetzt? Was kommt rein?
Ja, jetzt können wir im Prinzip schon die Tomaten pflanzen. Und die können sich dann schon einwurzeln und dann geht's bald los mit der Ernte, hoffe ich. ich hoffe, dass wir in diesem Sommer ein bisschen mehr Sonne kriegen und weniger Regen, dass wir da auch ordentlich was ernten. Ich habe eine Buschtomate und eine Stabtomate mitgebracht.
Ja, Tomaten, die sind uns noch in Erinnerung, Martina. Da ist ja so manches Mal etwas nicht ganz so gewesen, wie wir das wollten, aber am Ende hatten wir doch einen ganz guten Ertrag.
Genau, wir haben was abgebrochen, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dann wieder eingepflanzt und ging noch gut am Ende.
Abbrechen werden wir diesmal nichts, versprochen.
Genau, also wir pflanzen heute auch nicht nur Tomaten, sondern Claudia hat ganz selbstverständlich, buddelt sie gerade ein neues Loch, weil wir auch noch eine Spitzpaprika und eine Chili bekommen. Wie schön, das hatten wir letztes Jahr nicht. Ne? Wir hatten eine normale Paprika, dieses Mal eine Spitzpaprika, eine Chili-Pflanze hatten wir auch nicht. Also jetzt auch Chili.
Aber das ist eine harmlose Chili, das ist die Chili, die die türkischen Mitbewohner immer sehr gerne essen. Das ist eine grüne, die man grün essen kann und die ist nicht ganz so scharf. Die kann man also auch besser verwerten als die richtig scharfe dann.
Gut, da sind wir auch gespannt, wie das mal wird. So, da waren wir ja wieder ordentlich fleißig, vor allen Dingen natürlich du, Claudia, und wir haben ja einiges neu in die Beete reingebracht und sind mal ganz gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten oder Wochen und Monaten entwickelt. Ja, und uns hat auch mal wieder eine Mail einer Hörerin erreicht über die Adresse garten@ndr.de, und zwar eine Mail aus dem Landkreis Harburg in Niedersachsen, und sie hat uns geschrieben, die Hörerin, dass sie ein großes Grundstück hat, auf dem sich auch ein Gemüsegarten befindet. Dann gibt es auch einen 10 Quadratmeter großen Kompostbereich. Da hinein kommen natürlich die Gartenabfälle, Laub, Zweige und ungekochte Gemüseabschnitte, und neben dem Kompost gibt es noch einen Holzhaufen, unter anderem für Igel, die sich dann halt dort zurückziehen können. Und jetzt kommt das Problem, um das es bei ihr geht. Nachbarn haben nämlich bei ihr mehrmals Ratten aus dem Holzhaufen laufen sehen. Und alles, was Ratten fressen können, also Rasensaat oder auch Vogelfutter, hat die Hörerin verschlossen. Also da kommen die Ratten eigentlich gar nicht ran, schreibt sie. Und nun ihre Frage. Es wird ja immer geraten, einen Garten naturnah zu gestalten. Aber zieht so ein Garten dann am Ende nicht auch Ratten an, Claudia?
Nein, Ratten sind da. Die sind einfach da. Es gibt keinen Raum, wo wir leben, wo es keine Ratten gibt, außer in der Antarktis. Aber ansonsten sind die Ratten überall. Man nimmt sie normal nicht wahr. Und wenn sie das so schildert, wenn der Garten so ist, wie sie geschildert hat, zieht das die Ratten nicht an. Aber die suchen natürlich auch Unterschlupf und gehen da wahrscheinlich auch rein. Es kann sein, dass in der Umgegend irgendjemand vielleicht da irgendein Futter, denn Ratten sind ja beweglich, die können ganz schön weit laufen. Und die Wanderratten sind nachts aktiv und die ziehen ziemlich weite Kreise. Und da holen die sich das natürlich auch noch woanders, nicht nur da in dem Garten. Also was sie machen kann gegen die Ratten, hat sie schon getan. Also mehr ist leider nicht möglich.
Also dann aber auf alle Fälle noch der Gemeinde melden, denn Ratten sind meldepflichtig.
Ja, weiß ich nicht so genau, aber ich denke mal, wenn du das sagst, glaube ich dir.
Ralf, bist du eigentlich eine Wanderratte oder eher eine Swimmingpool-Ratte?
Bisamratte, das ist die Bisamratte, die mag gerne Wasser.
Also ihr seid ja wieder sehr charmant zu mir heute. Wie kommst du auf die Idee, mich mit Ratten so in Verbindung zu bringen, Martina? Würde mir bei dir niemals einfallen.
Nein, aber kennt ihr nicht einen Film? Es gibt auch einen Film mit einer Ratte. Ich glaube, Ratatouille ist eine, und das ist eine ganz, ganz freundliche Ratte. Und die kocht gerne.
Ja, dann könnte ich mir das vorstellen. So ein Pool in der Nähe wäre auch nicht verkehrt. Ja, also, dann warst du doch eher charmant gemeint.
Absolut. Ich bin auch eher so eine Berg- und Wanderratte.
Und außerdem sind Ratten ja sehr intelligent.
Ja, jetzt muss Martina natürlich noch in meine Richtung was sagen, komm.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Natürlich sind die sehr intelligent.
Du lächelst wieder so verschmitzt.
Vielleicht kann man sie auch dressieren, dass sie immer schön gießen.
Okay, ja, also dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Die Herrenhäuser Gärten zählen ja zu den bedeutendsten barocken Gartenanlagen Europas und liegen in Hannover. Und ein ganz wichtiges Stilmittel sind doch die kilometerlangen Buchshecken, die die großen Beete einfassen. Und wenn ihr auch Buchs im Garten haben solltet, dann wisst ihr ja, dass die Sträucher seit einigen Jahren immer größere Probleme bekommen. Da gibt es zum einen einen Pilz, der heißt Cylindrocladium buxicola. Uff. Hat gut geklappt, dass ich den Namen rausgekriegt habe. Und der setzt den Buchs natürlich unheimlich zu. Und auch die gefräßigen Raupen des Buchsbaumzünslers, das ist so ein Kleinschmetterling, diese Raupen, die knabbern immer öfter an den Blättern. Und manchmal sind die Pflanzen dann nicht mehr zu retten. Und natürlich sind auch die Buchsbaumhecken in den Herrenhäuser Gärten stark unter Druck gekommen. Es scheint jetzt aber einen Ausweg zu geben. Und zwar sind neue Buchsorten gezüchtet worden, die zumindest mit dem Pilz besser zurechtkommen. Und darüber habe ich mit Gartenmeister Ramon Steckler-Thiel gesprochen. Wir stehen ja hier vor einer Buchsreihe, also vor dem großen Beet, sage ich einfach mal.
Ja, genau, es ist das große Parterre. Wir stehen jetzt am Außenstück des großen Parterres vor der Außenreihe mit dem Buchsbaum. Hier handelt es sich um eine der neuen Sorten, die wir hier schon pflanzen. Also die Art ist Better Buchs und dann ist es die Sorte Renaissance. Es gibt noch drei andere Sorten: Heritage, Skylight, Heritage, Babylon View und Renaissance. Wir pflanzen hauptsächlich nur noch Renaissance, weil die Sorte sich einfach hier bei uns durchgesetzt hat, bei unserem Klima, was wir hier im großen Parterre im Garten haben.
Und diese von dir genannten Sorten, wir können ja hier mal ein bisschen näher rangehen an diese Hecke. Also diese Sorten, die kommen mit dem Zünsler so ein bisschen besser zurecht.
Sie kommen mit dem Pilz gut klar. Sie sind resistent gegen den Pilz gezüchtet worden. Beim Zünsler ist es nicht so. Der Zünsler knabbert an den Blättern genauso gerne wie an den alten Sorten, an den blauen Heinz. Also da geht er auch schon ran.
Wenn man drauf guckt, so ein paar gelbliche oder gelbe Blätter sind dran. Aber das hat, glaube ich, weder was mit Pilz noch mit dem Zünsler zu tun.
Genau, die gelben Blätter, die wir jetzt auf dem Buchsbaum haben, sind Frostschäden. Dadurch, dass es im Frühling schon so warm war, ist ja ein ganzes Stück schon ausgetrieben. Und diese kalten Nächte, wie auch bei den Obstbauern, haben uns jetzt diese frischen Spitzen eben dahin gerafft. Das ist jetzt leider so. Verwächst sich aber.
Oder wird beim nächsten Mal weggeschnitten.
Genau, schneiden wir dann weg. Wenn wir das nächste Mal schneiden, ist es, sieht man es gar nicht mehr und es wird jetzt auch sich verwachsen und dann fällt es den Besuchern nicht mehr auf.
Also ich möchte mir das ja nicht vorstellen, dass ich diese Buchsreihen hier schneiden müsste. Das dauert doch Wochen.
Ja, Tage. Also wir sind natürlich relativ viele Mitarbeiter und ein ganzer Teil davon wird dann dazu eingesetzt, die zu schneiden. Es dauert aber ein paar Tage und wenn man die Tage aneinander reiht, kommen wir auch auf, also 2 Wochen kommen wir schon, die wir brauchen werden, um den Buchsbaum so zu schneiden, dass es wieder eine schöne Reihe ergibt, eine schöne Hecke und dass es eben diesem charakteristischen Bild zuträglich ist.
Du hast ja den blauen Heinz schon erwähnt, der verschwindet jetzt nach und nach. Das heißt, ihr tauscht alles aus.
Auf kurz oder lang werden wir alles austauschen. Das ist natürlich bei einer Stückzahl von 180.000 Stück oder mehr, die wir hier haben, nicht so schnell machbar. Wir haben dieses Jahr schon 10.000 Stück gepflanzt und werden im Laufe des Jahres nochmal 10.000 Stück pflanzen. Und natürlich werden wir da immer die kaputtesten Stellen nehmen und die Stellen, die am geschwächtesten sind. Und irgendwann über die Jahre werden wir dann die ganze Fläche auch getauscht haben. Das wird aber dauern.
Nun haben ja ganz viele Menschen Buchs im Garten, Buchskugeln oder auch Buchshecken und sind da auch immer ordentlich dabei, eben den ja fit zu halten. Was könntest du denn empfehlen? Was hilft denn so? Vielleicht gegen den Pilz? Gibt es da irgendetwas?
Gegen den Pilz gibt es nicht viel. Man kann vorbeugen, Pilzmittel spritzen. Ist beim Pilz aber sehr schwierig. Beim Zünsler ist es ein bisschen anders. Da kann man im Privatbereich, wie das ja viele auch schon machen, wenn man kleinere Mengen Buchsbaum hat, die Raupen absammeln, ein bisschen im Auge behalten. Bei unseren 18 Kilometern, die wir hier haben, ist das natürlich nicht möglich. Wir setzen eben auf Pflanzenschutzmittel, die im öffentlichen Bereich zugelassen sind. Das sind nicht mehr viele, aber einige sind es und versuchen damit mit einem sehr schonenden Einsatz eben die Hecken grün zu halten und die Raupen in Schach zu halten. Ganz wegkriegen werden wir sie aber nicht. Im Privatgarten kriegt man das sicherlich ein bisschen hin, indem man da einfach die Raupen absammelt oder das Ganze ein bisschen im Blick behält.
Und der kleine Schmetterling, der kommt ja nicht nur einmal, der kommt ja mehrfach im Jahr, also da muss ich immer am Ball bleiben.
Ja genau, musst du. Sobald man die Schmetterlinge wieder sieht, werden sie Eier ablegen, daraus entwickeln sich Raupen, die werden wieder anfangen zu fressen. Das ist eigentlich eine Daueraufgabe. Und das erledigt sich, wenn die natürlichen Fressfeinde mehr werden, also die Vögel und was eben Raupen so frisst, entdecken jetzt die Raupen immer mehr auf ihrem Speiseplan.
Also ich habe bei mir auch schon so ein paar Meisen gesehen an den Buchskugeln, aber leider haben die noch nicht so richtig den Appetit für diese Raupen entdeckt oder entwickelt. Aber wir können sagen, das wird wohl noch, ne? Guten Appetit.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn man bedenkt, wann eben der Buchsbaumzünsler in unsere Hemisphäre gekommen ist, wird das eine Zeit lang dauern, bis die heimische Fauna eben sich darauf einstellt. Das tut sie aber, wir beobachten das auch. Das reicht nicht bei der Menge an Buchsbaum. Im Moment reicht das bei uns noch nicht aus, aber es wird mehr und da hoffen wir einfach drauf.
Das war der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute mit Gartenmeister Ramon Steckler-Thiel. Ja, das war schon wieder eine Folge von Alles Möhre oder was. Diesen Podcast, den gibt es ja alle 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und da gibt es natürlich auch viele weitere Podcasts, in die es sich lohnt reinzuhören. Martina, welchen kannst du denn heute empfehlen?
Heute auf dem Programm, heute auf dem Speiseplan. Ja, ich empfehle zum Beispiel Mein Einsatz. Das ist der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen. Feuerwehrleute berichten da von bewegenden Einsätzen. Die sind mal spannend, mal ist es ganz bewegend, aber es ist auch mal lustig. Es geht um Tiere, die befreit werden müssen, um Menschen, die von Balkonen gerettet werden müssen, weil es in einem Hochhaus brennt. Und es geht auch mal um ganz dramatische Einsätze. Ein Kind beispielsweise ist in den Mittellandkanal gefallen und ein Rentner wird vermisst. Mein Einsatz, alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und da findet ihr ja auch die Möhre.
Und da hört ihr bitte gerne alle rein. Ja, und wenn ihr Gartenfragen habt, dann immer her damit. Entweder per Mail an die Adresse garten@ndr.de oder als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und Fotos von dem, was wir hier an den Alles Möhre oder was Beeten so gemacht haben, Pflanzen auch vielleicht mal rausgezuppelt haben, die findet ihr in unserem Gartenblog auf ndr.de/ndr1niedersachsen.
Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann abonniert uns doch gerne, dann verpasst ihr nichts. So, das sind die letzten Worte. Damit verabschieden wir uns für heute. Amen. Vielen, vielen Dank, Claudia, dass du wieder da warst, dass du dich um die Pflanzen gekümmert hast, dass du so schön mit Unkraut gejätet hast und erklärt hast, was raus kann und was besser drin bleibt. Schön, dass du da warst. Danke.
Hat wieder Spaß gemacht. Heute natürlich auch bei schönem Wetter. Und der Wind, der kühlt auch ein bisschen ab. Es ist nicht zu heiß.
Ja, das ist wirklich angenehm gewesen heute hier an den Beeten. Ja, und Ralf Walter vom NDR.
Und Martina Witt vom NDR in Niedersachsen verabschieden sich zum Schluss. Und Ralf hat wie immer das letzte Wort, den letzten Satz.
Okay, dann will ich mal gucken, dass das wieder einigermaßen gerade rüberkommt. Wie immer wünschen wir euch nämlich viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.